RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 4. November 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puji Astuti, Dora, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien wird die Verhandlungen für den IACEPA-Vertrag beschleunigen. Treffen zwischen Vorsitzender des indonesischen Parlaments und dem griechischen Verteidigungsminister. Die vierte Sitzung der indonesisch-ungarischen gemeinsamen Kommission. Ungarn ist bereit, die Zusammenarbeit mit Indonesien zu erweitern. Tourismusministerium und drei staateigene Firmen streben danach, die Zahl der ausländischen Touristen zu steigern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Bemühungen zur Beschleunigung der Verhandlungen über den indonesisch-australischen umfassenden Wirtschaftszusammenarbeitsvertrag IACEPA wird ein wichtiges Thema werden, das bei dem Besuch des Präsidenten Joko Widodo in Australien vom 6. bis 8. November 2016 erörtert werden wird. Dies teilte der Direktor für Ostasien und Pazifik des indonesischen Außenministeriums, Edi Yusuf, am Donnerstag in Jakarta der Pressemit. Edi Yusuf sagte weiter, die indonesische Regierung hoffe, dass die Vorbereitung des Vertrags IACEPA zwischen Indonesien und Australien spätestens am Ende des Jahres 2017 erledi werden können.
Antara lain pertama tadi di bidang perdagangan dan investasi.
Wir bemühen sich darum, die Verhandlungen über den indonesisch-australischen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag IACEPA zu beschleunigen. Während seines Besuchs in Australien wird unser Präsident die Beschleunigung wieder betonen, damit wir die Verhandlungen dieses Vertrags spätestens am Ende des Jahres 2017 erledigen können. Wenn wir den Vertrag IACEPA unterzeichnen würden, ist es sehr zu hoffen, dass die Handelsbeziehungen beider Länder immer weiter steigen werden. Außerdem werde Präsident Joko Widodo während seines Besuchs in Australien die Zusammenarbeit im Nahrungssicherheitsbereich, die Steigerung der maritimen Zusammenarbeit und die Terrorismusbekämpfung sowie die Cybersicherheit auch erörtern. Die maritime Zusammenarbeit beider Länder werde auf die Erweiterung der Zusammenarbeit im Rahmen der blauen Wirtschaft und auf den Kampf gegen den illegalen Fischfang sich fokussieren, sagte Edi Yusuf weiter. Der Generaldirektor für Amerika und Europa des indonesischen Außenministeriums, Muhammad Ansor, leitet die indonesische Delegation bei der vierten Sitzung der indonesisch-ungarischen Gemeinsamen Kommission, die am Donnerstag in Jakarta eröffnet wurde. bei der Eröffnung sagte Mohammad Ansor, dass es ein wichtiges Treffen sei, das die indonesischen Entwicklungsprogramme unterstützen werde. Er sagte weiter, Ungarn habe großes Potenzial, Indonesien im Infrastrukturbereich zu unterstützen.
Hari ini kita punya meeting yang sangat penting.
Heute haben wir ein wichtiges Treffen. Wir finden große Chancen, die zu unserer Entwicklung gehören sind. Es ist die Partnerschaft mit Ungarn. Ungarn haben viele Kapazitäten, die mit unserer Entwicklung zu tun haben.
Bidang yang relevan dengan pembangunan kita.
Mohammad Ansor erklärte weiter, die vierte Sitzung der indonesisch-ungarischen gemeinsamen Kommission erörtere verschiedene Zusammenarbeitsbereiche wie das Management von Trinkwasser, die Abwasserwirtschaft, die digitale Wirtschaft, die Benutzung der Kernenergie, die Gesundheits- und Sportindustrie. 350 Schüler aus Ungarn bekommen die Stipendien, um ihre Ausbildung in Indonesien fortzusetzen. Das Stipendium diene dazu, den ungarischen Bürgern Indonesien vorzustellen und die Kultur zwischen Indonesien und Ungarn zu überbrücken, fügte Mohammad Ansor hinzu. Der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Ade Komarudin, traf sich am Donnerstag in Jakarta mit dem griechischen Verteidigungsminister Panos Kammenos, um die Zusammenarbeit im Handels- und Verteidigungsbereich zu erörtern. Vor der Presse erklärte Ade Komarudin, dass die beiden Länder die Handelsbeziehungen verstärken sollten, da die Handelsbilanz beider Länder wegen der Wirtschaftskrise in Griechenland abgesunken sei. Außerdem haben Indonesien und Griechenland einen Zusammenarbeitsvertrag im Verteidigungsbereich unterzeichnet. Ade Komarudin meinte, die indonesische staateigene Firmen im Waffenindustriebereich werden in diese Zusammenarbeit sich verwickeln. Ade Komarudin bewertete, Indonesien und Griechenland haben den gleichen Charakter und zwar die beiden seien ein Inselgruppenstaat. Außerdem wurden die beiden Länder von einer schlimmen Wirtschaftskrise geschlagen, aber sie sofort auferstehen konnten. Der ungarische Vize-Außen- und Handelsminister Laszlo Szabo erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass Ungarn die Zusammenarbeit mit Indonesien erweitern möchte. Nach der Eröffnung der vierten Sitzung der indonesisch-ungarischen gemeinsamen Wirtschaftszusammenarbeitskommission sagte Vizeminister Laszlo Szabo, dass Ungarn die Beziehungen mit Indonesien im Rahmen der Wirtschaftszusammenarbeit verstärken möchte. Im Zufolge haben Indonesien und Ungarn viele Potenziale, die der Erweiterung ihrer Zusammenarbeit dienen können. Wir glauben, wir haben gute Beziehungen im Politik- und Kulturbereich. Wir möchten die guten Beziehungen im Wirtschaftsbereich erweitern. Wir glauben, wir haben viele Potenziale, die wir Indonesien anbieten können. Laszlo Szabo erklärte weiter, Ungarn habe ein nationales Handelshaus eröffnet, das von mehr als 4000 ungarischen Unternehmen vertreten wird. Laszlo zufolge seien die Unternehmer bereit, den Partner der indonesischen Unternehmer zu werden, um die Zusammenarbeit beider Länder in verschiedenen Bereichen zu erweitern. Die vierte Sitzung der gemeinsamen indonesisch-ungarischen Kommission fand in Jakarta vor 2 Tagen statt. Diese Sitzung ist ein Mittel nicht nur für die Regierung beider Länder, aber für die Unternehmer beider Länder, um sich zu treffen. Bei dem Geschäftsforum können die Unternehmer beider Länder ihre Erfahrungen austauschen und konkrete Zusammenarbeit erörtern. Das indonesische Tourismusministerium arbeitet mit 3 staateigenen Firmen und zwar den staateigenen Flughafenbetreibern PT Angkasa Pura 1 und 2 sowie dem Flugverkehrskontrolldienst Airnav Indonesia zusammen, um die Zahl der ausländischen Touristen in Indonesien zu steigern. Dazu haben der Sekretär des Indonesian Tourismus Ministeriums, Ukus Kuswara, der Direktur von PT Angkasa Pura 1, Danang S. Baskoro, der Direktur von PT Angkasa Pura 2, Muhammad Awaludin, und der Direktur von Airnav Indonesia, Bambang Cahyono, am Donnerstag in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Der indonesische Tourismusminister Arif Yahya, der der Unterzeichnung beiwohnte, sagte, dass der Erfolg des indonesischen Tourismus von der Versorgung der Zahl der Flugzeugsitze abhänge. 75% der ausländischen Touristenzahl kommen nach Indonesien mit dem Flugtransport. Durch diesen Zusammenarbeitsvertrag können die stadteigene Firmen PT Angkasa Pura 1 dan 2 sowie Airnav Indonesia ihren Beitrag steigern, im Jahre 2019 20 Millionen ausländische Touristen anzulocken. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.239,83 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.140,57 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.030 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 92%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Neuer Konflikt in Mosul nach der Besatzung des Islamischen Staates IS. IS-Austritt aus der Stadt Mosul bedeutet aber nicht, dass der Waffenkonflikt im Nordirak endet. Man vermutet einen neuen Konflikt, und zwar der Konflikt zwischen den benachbarten Ländern der Türkei und dem Irak, wird entstehen. Sowohl die Türkei als auch der Irak begehrt danach, gegeneinander um die Macht zu kämpfen und den Machthaber in Mosul zu werden. Die Türkei hat ihre Armee und Artillerie an der Grenze mit dem Irak entlang stationiert. Wegen der Stationierung der türkischen Soldaten sind die Spannungen zwischen den beiden Ländern eskaliert. Die Aussage vom irakischen Ministerpräsident Haider al-Abdi verschlimmert die Beziehungen zwischen Bagdad und Ankara. Haider al-Abdi sagte, dass seine Regierung keinen Krieg mit dem Nachbarland führen möchte. Aber die Türkei sei im Notfall bereit, vor verschiedenen Möglichkeiten einschließlich des Krieges zu stehen. Vor der Stationierung der türkischen Soldaten an der Grenze mit dem Irak entlang haben die irakischen Soldaten und die Shia-Milizgruppe den Fluchtweg der IS-Soldaten von Mosul nach Syrien geschnitten. Warum entsteht ein neuer Konflikt, nachdem IS aus Mosul vertrieben hat? In Erdogans Verständnis ist Mosul eine türkische Stadt. Nicht von ungefähr zeigten regierungsnahe türkische Fernsehsender in den vergangenen Wochen immer wieder Karten einer Großtürkei, in deren Grenzen nicht nur Mosul, sondern auch die irakische Kurdenhauptstadt Erbil und die Erdölstadt Kirkuk 170 Kilometer südlich von Mosul liegen. Sämtliche Städte, in denen zu Zeiten des Osmanischen Reiches mehrheitlich Turkmenen lebten. Diese Karten sind die bildhafte Darstellung der neo-osmanischen Träume Erdogans. Tatsächlich wird Erdogan es wohl nicht ernsthaft angehen, sich Mosul und die anderen Städte einzuverleiben. Die Türkei versteht sich aber als Schutzmacht der mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung der Stadt und will nicht nur bei ihrer Befreiung von der Herrschaft des Islamischen Staates, sondern auch in der Zeit danach eine wichtige Rolle spielen. Mosul ist auch aus pragmatischen Gründen wichtig für die Türken. Von dort führt der Weg nach Kirkuk und zu seinen Erdölfeldern. es herrscht Nervosität in Ankara, weil unter der Bund zusammengewürfelten Streitma die von drei Seiten auf Mosul verrückt. Auch schiitische Milizen sind, die sogenannten Hajj al-Shabi, die zahlreicher Kriegsverbrechen an der sunnitischen Bevölkerung bereits befreite Städte wie Fallujah, Ramadi und Tikrit verantwortlich gemacht werden und die vom Iran gesteuert werden. Falls diese Milizen in Mosul einmarschieren sollen, auch die reguläre irakische Armee besteht mehrheitlich aus Schiiten. Der Iran hat ebenfalls ein vitales Interesse daran, im Nordirak präsent zu sein. Ist der Nordirak unter iranischer Kontrolle, hat Teheran über Syrien einen direkten Zugang zum Mittelmeer und in den Libanon. Dieser schiitische Halbmond ist eine Horrorvorstellung für die sunnitische Türkei, aber auch die ebenfalls sunnitischen Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien. Zudem ist völlig unklar, wer nach der Befreiung die politische Kontrolle über Mosul haben wird und wie das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, Religionen und Konfessionen nach dem Ende des islamischen Staates gestaltet werden kann. Christen und Jesiden, aber auch sunnitische Kurden misstrauen den Arabern zutiefst, denen sie vorwerfen, mit dem IS kollaboriert zu haben. Es besteht die Gefahr von Vergeltungsaktionen und ethnischen Säuberungen. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 4. November statt. Wir beginnen mit dem Datum vom 4. November 1954, an dem Agus Salim gestorben ist. Er war ein indonesischer Kämpfer und ausgezeichneter Diplomat Indonesiens. Agus Salim ist in Jakarta geboren. Nach dem Studium in den Niederlanden war er als Übersetzer und Assistent eines Notars in der Handelsgesellschaft in Indragiri, Sumatra, tätig. Im Jahre 1906 flog er nach Jeddah, Saudi-Arabien, um dort im niederländischen Konsulat zu arbeiten. Im Jahr 1915 begann er seine journalistische Karriere bei der Tageszeitung Neraca. Er war auch als Leiter der Tageszeitung Hindia Vers und als Redakteur der Tageszeitung Mustika Teti. Er errichtete das Beratungsbüro AIPO. Gleichzeitig begann er seine Aktivitäten in der Politik als Leiter des Islamischen Verbandes Serikat Islam und war dann ein bekannter Politiker, bekannt als der größte alte Mann. Er war ebenfalls Außenminister im Kabinett Amir Sharifuddin und Hatta. Nach dem Rückzug aus der Politik schrieb er verschiedene religiöse Bücher. Agus Salim wurde auf dem Heldenfriedhof Kalibata in Jakarta beerdigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum 4. November 2010, an dem ein Flugzeug der Aero Caribbean ATR 7221 auf dem Flug 883 abstürzte uns alle 61 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder getötet wurden. Es war ein geplanter internationaler Flug von Port-au-Prince, Haiti, nach Havana, Kuba, über Santiago de Cuba und endete tödlich in der kubanischen Provinz Santi Spiritus. Bis zum 5. November 2010 war dieser Absturz der tödlichste Unfall in der Geschichte der ATR 72 und der dritte tödlichste Unfall in Kuba. Einen Tag nach dem Unfall entdeckte das Rettungsteam den Flugdatenschreiber und Cockpit Voice Recorder zum Erforschen des Unfalls. Liebe Hörer, wir enden mit dem Datum vom 4. November 1921, an dem der japanische Premierminister Hara Takashi in Tokio ermordet wurde. Hara Takashi war Journalist, Regierungsbeamter und auch Politiker der japanischen Partei. Er wurde in der Präfektur Iwate als Sohn eines Samurai Clan Nambu geboren. Er studierte in der Justizfakultät des Justizministeriums. Nach dem Studium arbeitete er für Yubin Hoji Shinbun und Daito Nippo als Journalist. Dann arbeitete er im Außenministerium und seine Karriere begann. Er besetzte einige wichtige Positionen, unter anderem auch als stellvertretender Minister. Am 4. November 1921 wurde Hara Takashi im Bahnhof Tokio ermordet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Thema Indonesien veranstaltet die Indo-Defense Messe 2016. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat vorgestern in Jakarta die indonesische Indo-Defense Messe 2016 und das Forum dieser Rüstungsmesse eröffnet. Diese Messe findet vom 2. bis zum 5. November statt, an der bekannte Rüstungsindustrien aus verschiedenen Ländern teilnehmen. Nachdem Yusuf Kalla einige Ausrüstungsstücke begutachtet hatte, fokussierte er sich auf die Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia. Dabei gab er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass PT Dirgantara Indonesia sich auf die Herstellung von den Flugzeugmodellen konzentriere, die international konkurrieren könnten. Der Vizepräsident Yusuf Kalla wies daraufhin die Messe der Rüstungsindustrie diene dem gemeinsamen Erhalt des Weltfriedens. An dieser Messe nehmen fast 600 ausländische Unternehmen und fast 300 inländische Unternehmen teil. Dabei werden moderne Rüstungs- und Sicherheitsprodukte vorgestellt.
Iya, memang PT DI bahwa harus fokus.
PT Dirgantara Indonesia Zolte Nihale Flugzeugmodelle Herstellen. Di Zolte CEO di Erhaltung, di Verkauften Flugzeuge Kuman. Di Flugzeug Industri Zoloh Andi Ersatzteile Pubestimte Typen Denken. Wir sollen unsere eigenen inländischen Produkte entwickeln. Wenn nicht, sind wir von anderen Ländern abhängig. Deshalb sollten wir auf die Messe nicht nur als Käufer gehen, sondern auch Vorbild für andere Länder werden.
Contoh bahwa hal-hal begini dibuat oleh negara-negara lain.
Inzwischen sagte der indonesische Verteidigungsminister Riami Chatriakudu, dass diese Messe die Grundlage für die Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungstechnologie zwischen den Ländern werden und die maritime Achse des Staates stärken könnte. Diese siebte indonesische Rüstungsindustriemesse habe zum Thema Stärkung der Zusammenarbeit der Rüstungsindustrie für die globale maritime Achse des Weltfriedens. Das Verteidigungsministerium setzt sich zum Ziel, die Besucherzahl dieser Messe um 25% zu erhöhen. Der Direktor für Technologie und Verteidigungsindustrie, Brigadegeneral Jan-Peter Ate, sagte in Jakarta, diese Zahl nehme die 25. Erhöhung der Besucher in diesem Jahr. Er hofft, dass auch die technologische Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern der Messe verbessert werde. Ferner sagte der Stabsleiter der indonesischen Seestreitkräfte, Ade Supandi, während der indonesischen Rüstungsindustriemesse Indo-Defense 2016 vorgestern in Jakarta, die indonesischen Seestreitkräfte, TNAL, würden ihre Cyber-Verteidigungstechnologie stärken. Anders als bei der Rüstungsindustriemesse von 2014 wurde dieses Mal weniger Kriegsausrüstung des indonesischen Militärs vorgestellt werden. Bei der diesjährigen Rüstungsmesse stellt man mehr die Möglichkeiten der Luftraumfahrt vor, so Ade Supandi. Er fuhr zum ersten Mal sei der Plan zur Stärkung der Cyberverteidigung vom ehemaligen Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI Muldoko veröffentlicht worden. Die Stärkung der Cyberverteidigung werde mit der Entwicklung und Sicherung des Internets verglichen. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise in die Provinz Central Sulawesi zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie sich für das Tauchen und Snorkeln interessieren, sollten Sie die Insel Dua in der Provinz Central Sulawesi besuchen. Sie ist für ihre Naturlandschaft und Küstenschönheit sowie ihrer Unterwasserwelt bekannt. Das Wasser der Küste ist bläulich und es gibt an der Insel verschiedene Fischarten zu sehen. Ihr Besuch von Dua ist nicht vollständig, wenn Sie nicht alle Seiten der Insel bereits haben. Sie können ein Boot mieten. Dafür müssen Sie etwa 200.000 Rupiah oder 16 US-Dollar bezahlen. Libusura di Dua Insel ist der touristische Höhepunkt in Central Sulawesi und sehr bekannt, weil es die Schönheit des Meeres anbietet. Im Umkreis dieser Insel gibt es den Volksstamm der Balantak, der in vier Amtsbezirken Südbalantak, Lamala, Masama und auch teilweise in Bualemo wohnt. Sie können in diesen Orten in Gasthäusern, Cottages und anderen Unterkünften, die von der dortigen Bevölkerung verwaltet werden, bei Bedarf übernachten. Die Mitgliedschaft dafür ist von dem Angebot an ausgestatteten Infrastruktur abhängig. Besucher di Dua Insel liegt am Dorf Kampangar, dem Amt Becik Balantak, im Gros Becik Banggai in der Provinz Central Sulawesi. Von Jakarta aus können Sie mit dem kommerziellen Flugzeug zum Flughafen Syukuran Amiduddin Amri in Becik Luwu oder nach Palu fahren. Von Luwu aus müssen Sie Ihre Reise über die Trans Sulawesi Straße fortsetzen. Da Sie dorthin kein eigenes Privatauto haben, können Sie ein Auto vom Reisebüro mieten. Die Entfernung von Luwu zur Insel beträgt etwa 150 Kilometer. Dafür brauchen Sie etwa 3 Stunden. Während der Reise werden sie über Hügel, Sumpfe und Wohnsiedlungen der Fischer vorbeifahren. Um diese Insel zu erreichen, brauchen sie besondere Kraft und Mühe. Diese Reise ist aber sehr interessant, da sie die besondere Schönheit der Insel genießen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Dua Insel. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das umweltfreundliche Beton. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, für die Mehrheit der Menschen in Aceh wird die Anhäufung von Altol in der Umgebung als Müll betrachtet. Allerdings hat für die Studenten an der Universität Syiah Kuala atau UNSYIAH, Fuji Muhammad Hanafi Abdillah Arif und Muhammad Anton Fajri das Altol Vorteile. Die drei Studenten für Bauingenieurwesen an der Fakultät für Ingenieur UNSYIAH wurden inspiriert, freundliches Beton herzustellen. Weil sie die Anhäufungen von Atoll in Ost-Aceh, Nagan Raya und andere Bereichen sahen. Der Teamleiter Muhammad Fuji sagte, ihre Erfindung Betonprodukte aus Palms Salen herzustellen habe Vorteile, die mit normalem Beton verglichen werden könnten. Nicht nur umweltfreundlich sei das Palmschalenbeton, sondern auch leichter billiger und habe eine Dichte von etwa 30 MPa. Liebe Hörerinnen und Hörer, üblicherweise verwendet man als Hauptbestandteile für die Betonherstellung die Materialien Sand, Kies, Zement und Wasser. Aber für die Erfindung der Studenten wird der Sand und der Kies durch das Material Palmen und Munzeln ersetzt, die leichter zu bekommen sind und deren Preis erschwinglicher ist. Während die Herstellung des üblichen Beton mit Sand und Kies zusätzlich eine negative Auswirkung auf die Umwelt habe und zu Katastrophen in der Zukunft führe, sei der Beton aus Palmschalen auch in der Lage, das Risiko von Erdbeben zu reduzieren, so wäre dieses Produkt geeignet für die Menschen von Aceh, deren Gebiet für Erdbeben anfällig sei, erläutert das Teammitglied Abdillah Arif. Das Team wird versuchen, die Dichte des Beton noch zu erhöhen, damit für andere Katastrophen gefährdeten Gebiete in Indonesien allgemein verwendet werden kann. Sollte dieser Beton von der Gesellschaft akzeptiert werden, ist geplant, ihn in Massenproduktion herzustellen. Dank dieser Innovationen erhielten die drei Studenten der UNSYIAH Universität drei Titel in dem nationalen Konkrete Wettbewerb der von der Polytechnik von Bali am 14. Oktober 2016 abgehalten wurde. Fajri sagte, sie planten das Produkt patentieren zu lassen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen den indonesischen Popsänger vorstellen, der in den 80er Jahren populär war. Viele indonesische Popsänger, die in der Vergangenheit populär waren, haben ihren Beruf gewechselt. Einer davon ist Jamal Mirdad. War durch die Kompositionen von Arianto in den 80er Jahren als Sänger populär. Jetzt ist als Mitglied des Parlaments aus der Demokratischen Partei. Hat jetzt die Bühnenwelt oder Singenwelt verlassen, weil in der Politikwelt sich beschäftigt. Liebe Zuhörer, bevor wir Jamal Mirdad näher kennenlernen, hören Sie ein Lied von Jamal Mirdad mit dem Titel Hati Selembut Salju oder auf Deutsch Das sanfte Herz wie Schnee. Gute Unterhaltung.
Liebe Zuhörer,
Das Lied, das Sie gerade hörten, machte Jamal Mirdad einen Erfolg in der indonesischen Musikindustrie populär. Seine Singenkarriere ist anders mit den anderen Sängern in der indonesischen Musikindustrie. Er hat nur die Begeisterung und einen Wunsch, die mit seinen guten Vokalfähigkeit nicht unterstützt wurde. Dadurch erreichte er den Erfolg in der indonesischen Musikindustrie. Ein bekannter Musiker und Komponist, Arianto, komponierte die Lieder für Jamal Mirdad, die mit ihrem Vokalcharakter passen. Danach wurden die Lieder von Jamal Mirdad auf dem Markt guten verkauft. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Jamal Mirdad mit dem Titel Hati Lebur Jadi Debu oder auf Deutsch Herz Melsen mit Staub. Viel Spaß beim Zuhören.
Titik-titik noda tertinggal di dalam dada, guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan, pahit ku rasakan, hari ini hati masih luka. Jadi debu.
Liebe Zuhörer, das Lied Hati lebur jadi debu oder Herzschmerzen with Staub war ein Lied, das Reputation von Jamal Mirdad populiert wurde. Dieses Lied wurde damals im Privatradios in Indonesien oft gesendet. Aber war dieses Lied nicht lange beständig. Die Lieder von Jamal Mirdad erzählen meistens über Traurigkeit und Liebesgefühl. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie ein Lied von Jamal Mirdad mit dem Titel Hati seorang kawan baru oder auf Deutsch Das Herz von einem neuen Freund. Auf Wiederhören.
Bukan aku memujimu, engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini dari hari ke hari. Katakan kepadaku, kau menganggapku hanya kawan baru. Engkau satu penghiburku, ku panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang mengharapmu, oh darah manis ayu, berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan menyiram dingin luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Ku menanti sampai kini dari hari ke hari jawaban pasti. Ku percaya satu hari engkau menjadi milikku abadi. Engkau satu
sang
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.